Hi, ich bin Sabina. Die Organisationsentwicklung ist für mich eine echte Herzensangelegenheit, weil sie einfach total bewegungsvoll ist. Je nach Umfeld sind die Ansätze teilweise unheimlich vielfältig und trotzdem spricht jeder mit der gleichen Botschaft. Und die ist, es lohnt sich immer, Umfelder zu gestalten, in denen die Menschen Lust haben, mitzuwirken, weil sie es dürfen, weil man ihnen die Möglichkeiten dazu gibt und weil das gemeinsame Ziel, also die Vision der Organisation und die Frage, wozu mache ich das eigentlich alles, eine sinnhafte Antwort erhält. Kreativität und Produktivität werden darin in Zukunft eine noch sehr viel größere Rolle spielen. Da hat das letzte Jahr schon ziemlich als Katalysator gewirkt, indem wir viele Fokusthemen der Zukunft erkennen und erleben durften. 25 Worte haben wir unsere Blogreihe dazu genannt. Nun wollen wir der Organisationsentwicklung in unserem Podcast noch etwas mehr Tiefe geben. In 12 Gesprächen mit tollen Menschen, deren Gedanken und Perspektiven wir sehr wertschätzen, ergründen wir die 25 Fokusthemen weiter. Wir begrüßen euch recht herzlich zu Zukunftsorganisationen, Gespräche zwischen neugierigen Köpfen mit überraschenden Fragen und klugen Antworten. Dann sage ich herzlich willkommen wieder zu unserem Podcast Zukunftsorganisationen. Heute widmen wir uns dem Thema Konstruktivismus, also verdrehte Wahrheiten in Organisationen. Der Konstruktivismus ist sozusagen ein Erklärmodell menschlichen Handels. Und dieses Modell sagt, dass eben jeder in seiner subjektiven Art und Weise sinnvoll handelt. Dadurch ergeben sich verschiedene Wahrheiten, mit denen wir umgehen müssen. Und wir wollen uns heute der Fragestellung, welchen Einfluss hat denn die Offenheit gegenüber verschiedenen Wahrheiten auf Organisationen und deren Zukunftsfähigkeit? Und da freue ich mich sehr auf meine Gesprächspartnerin von heute, Nadine Käsler, die Organisationsentwicklerin ist und, wie sie selbst eben auch sagt, schönes Wort, Intrapreneur, ja, bei der Metafinanz und da eben früher auch BAL war, also Business Area Lead, was bestimmt auch eine spannende Geschichte ist, weil die Metafinanz sehr revolutionär das Organisationsmodell umgestellt hat. Herzlich willkommen, Nadine. Ich freue mich total auf unser Gespräch von heute.
Vielen Dank, Sabina. Ich freue mich ebenso, zu so einem spannenden Thema mich mit dir austauschen zu können.
Gut, ja, sehr schön. Ich habe ja jetzt gerade angesprochen, BAL und Business Area Lead. Ich weiß zum Beispiel, dass diese Rolle ja auch abgeschafft wurde. Da muss man sich ja zwangsläufig mit verschiedenen Wahrheiten auseinandersetzen. Wie hast du das damals bei dir wahrgenommen oder auch in der Organisation?
Ich sag mal, die Rolle Business Area Lead war seit jeher als Übergangsrolle gedacht, um im Prinzip die Brücke zwischen der klassischen Organisation hin zur vollkommen agilen Organisation auch begleiten zu können. Und soll ganz ehrlich sein, ich zählte ja immer zu denjenigen, die gesagt haben, es ist nur eine Rolle und genau, das hat im Prinzip jetzt überhaupt keinen Einfluss in irgendeiner Form auf mich. Mhm. Und für mich war dann tatsächlich dieser wahnsinnig spannende Punkt, als es dann hieß, so die Rolle wird jetzt wirklich offiziell abgeschafft. Und an diesem Punkt habe ich gemerkt, was es eben doch mit mir gemacht hat, weil man wahrscheinlich sich automatisch halt über gewisse Rollen mit etwas identifiziert. Und es ist dann so dieses Gefühl, okay, man bekommt so ein bisschen Identität weggenommen. Und da ist eine gewisse Leere, wo man sich dann auch fragt, okay, ja, wer bin ich denn jetzt noch? Bin ich jetzt nur noch Team? Oder wo bin ich in dem Team? Und das hat natürlich wahnsinnig viel mit mir gemacht, wahnsinnig viele Fragen aufgeworfen und führt natürlich auch zu einer gewissen übergangsweisen Instabilität, sage ich mal.
Was ja jede Veränderung auch braucht, sage ich immer.
Genau.
Wo keine Bewegung da, verändert sich ganz oft nichts, ja. Wie hast du das bei euch in der Organisation wahrgenommen? Also dieser Umgang einerseits natürlich als selbst Betroffener in der Rolle, ne? Ich war vorher BAL, jetzt bin ich das nicht mehr, beziehungsweise die Rolle gibt es de facto nicht mehr. Aber auch auf der anderen Seite ich nenne es jetzt einfach mal, diese neue Wahrheit auch irgendwie anzunehmen, dass es die Rolle nicht mehr gibt als Teammitglied. Also wie sind die Leute damit umgegangen? Welche Fragen haben sie sich da gestellt, wenn sie sich spezifische Fragen gestellt haben?
Also das war natürlich sehr, sehr vielfältig. Also es ging von einigen, die damit gar nicht klargekommen sind und auch gegangen sind, bis hin dem ganz anderen Extrem, wo es dann hieß, okay, jetzt habe ich erstmal einen ganzen Batzen Last, sage ich mal, von der Schulter,
ja,
und kann mich jetzt auf einmal ganz, ganz neuen Dimensionen widmen und einfach mal schauen, okay, wo liegen denn eigentlich meine Leidenschaften und was mache ich denn gerne, ohne im Prinzip so getriebener dieser Rolle zu sein.
Ja.
Und ich sag mal so, in diesem Spektrum war wirklich alles zu finden.
Ich finde das immer total spannend, egal ob man jetzt eine Rolle abschafft oder ob man neue Prozesse einführt, teilweise neue Teamstrukturen ja auch etabliert. Und es gibt ja verschiedenste Arten der Veränderungen, die mir so auch jetzt begegnen in der Organisationsentwicklung. Was ich mir ganz oft als Frage stelle, ist, wenn man sich mit dem Thema Konstruktivismus auseinandersetzt oder auch mit dem Umgang von verschiedenen Wahrheiten, gehen wir davon aus, es gibt keine Wahrheit, sondern es gibt eben nur die Perspektive jedes Einzelnen auf das, was ist. Ja, also jetzt mal jetzt wieder das Beispiel aufgegriffen von dem Business Area Lead. Es gibt die Wahrheit einem erstmal ganz faktisch, diese Rolle gibt es nicht mehr. Aber wie ich darauf gucke, auf diese Situation, die sich daraus ergibt, das ist ja genau der Umgang mit Wahrheiten. Wenn ich mir jetzt vorstelle, man versucht in der Organisation mit diesen Wahrheiten umzugehen, also was machen wir daraus? Wie guckt da jeder drauf? Wie fühlt sich da jeder in dieser neuen Situation? Was ist denn, wenn diese Rolle jetzt wegfällt? Was machen wir dann mit den Aufgaben, die vorher die Rolle innehatte, des Business Area Leads? Da begegnet mir die Frage, bringt denn der Gedanke, dass es eigentlich keine Wahrheit gibt, bringt der mehr Unsicherheit in der Organisation oder bringt der mehr Sicherheit rein im Sinne von Vielfalt und Perspektivenwechsel auch? Konntest du sowohl das eine als auch das andere beobachten? Also sowohl die Unsicherheit im Sinne von, für mich gibt es nur eine Wahrheit und das ist die Stabilität, die ich brauche, als auch auf der anderen Seite Menschen, die vielleicht eher sagen, das ist total toll, wenn wir verschiedene Wahrheiten haben, verschiedene Perspektiven auf eine gewisse Situation, weil sich daraus dann auch wieder Räume ergeben. Wie siehst du das Verhältnis oder kannst du das wahrnehmen bei dir in der Organisation?
Und das sind ja auch zwei unterschiedliche Kontexte, sag ich mal, wo wir hier drauf schauen. Wir sind natürlich in der Beratung als Unternehmen, wo es natürlich auch sehr, sehr viel um Wissensarbeit geht.
Ja.
Und da braucht es auch eine gewisse Sicherheit, aber Dinge aufzumachen, zu hinterfragen, neu zu denken, mehr Perspektiven reinzubringen, macht in der Regel die Sachen besser. Ich erlebe aber auch bei Kundenprojekten sehr stark die Situation, wo halt ein konkretes Ergebnis stehen muss, sei es jetzt die Betreuung zum Beispiel von einem System. Wenn dann die Frage nicht klar ist, wer sich da verantwortlich fühlt, kann das halt sehr, sehr schwerwiegende Auswirkungen auch haben. Ne? Und wenn so ein größeres Unternehmen mal stillsteht, ist
Schwierigkeiten auch kommen, ja.
Genau, definitiv. Ich glaube, die große Herausforderung für Unternehmen wird darin liegen, eben diese gezielte Balance sicherzustellen, von wo stellen wir denn die Fragen, wo machen wir auf und wo können wir mit dieser Unsicherheit so umgehen, dass sie im Prinzip was Tolles, Neues aufmacht, um das dann quasi aber auch wieder zu operationalisieren und wirklich auch zu Ergebnissen zu bringen. Als diese ganzen Strukturen aus der klassischen Welt aufgebrochen wurden, es hatte schon etwas von einer sehr chaotischen Situation, wo man irgendwo das Gefühl hatte, okay, was passiert hier jetzt eigentlich? Wo gehöre ich jetzt eigentlich hin? Wer ist jetzt überhaupt noch für irgendwas verantwortlich? Ich habe oftmals gedacht, okay, das geht völlig schief. Aber interessanterweise ist es nicht schief gegangen, weil irgendwo gab es dann doch immer wieder Leute, die sich diese Verantwortung einfach genommen haben und denen es einfach wichtig war, dass es weitergeht. Und jetzt ist man ja quasi in so einer ganz anderen Situation, wo man eben diese verteilte Verantwortung lebt. Klar, auch transparente Teams. Ich sag mal, wenn da jetzt einer seinen Verantwortlichkeiten gar nicht nachkommt, das spürt man natürlich auch, ne? Und da kommen dann eben auch die gewissen Fragen. Und ja, also ich erlebe stark, dass zu großzügig mit diesen großen Fragen umgegangen wird, die gewisse Dinge aufmachen. Und ich sag mal so, ich mache es ja gerne auch selber. Wenn ich jetzt Menschen treffe und man ist in einer gewissen Situation und ich frage dann halt auch, was ist denn eigentlich dein Anliegen? Warum bist du eigentlich hier? Was dann so große Dimensionen zum Teil aufmacht, was Menschen unter Umständen die nächsten paar Jahre beschäftigt, wenn nicht gar ihr ganzes Leben überhaupt, diese Frage aufzumachen.
Ja.
Und ich glaube, es ist immer eine Frage des, wozu macht man das Ganze? Braucht es jetzt dieses Dinge neu denken oder eben nicht? Und da eine bewusste Entscheidung zu treffen.
Kann ich total bestätigen. Also gerade, ich denke gerade an das Thema Arbeit mit Roadmaps auch. Also wenn man jetzt rein über Themen spricht, wo es ganz klar um eine zum Beispiel strukturelle Geschichte geht, die man anders entwickeln möchte, wie zum Beispiel Rollen oder aber auch Befähigungsformate, ne, wo man sagt, man braucht in der Selbstorganisation zum Beispiel Befähigungen hinsichtlich dem Thema Selbstorganisation in Teams überhaupt, ne? Also was muss da jeder Einzelne auch einbringen, dass das funktionieren kann? Was du gerade gesagt hast, hat mich auch diesbezüglich zum Nachdenken gebracht, weil ich irgendwie das Gefühl habe, dass das Thema Arbeiten mit verschiedenen Wahrheiten ganz stark positiven Einfluss in der alltäglichen Kommunikation hat. Und natürlich auch in strukturellen Fragen im Sinne von, was möchtest du, ne? Genauso wie du es beschrieben hast, was magst du denn innerhalb der nächsten Jahre machen, in welcher Rolle würdest du dich wohlfühlen? Aber dass der richtig wirksame Einfluss von Umgang mit verschiedenen Wahrheiten, nenne ich es jetzt einfach mal Schrägstrich Konstruktivismus, ja, dass der vor allem in der Kommunikation eine wahnsinnig große Rolle einfach spielt. Ich habe zum Beispiel letztens ein Training gehabt. Das war ganz spannend, weil da viele Leute dabei waren. Die sind ganz oft konfrontiert mit Gremienpräsentationen. Und da soll was präsentiert werden. Und ganz oft ist es ja ein zukünftiger Schritt, eine Art von Aufgabe, die entweder entgegengenommen wurde, die dann ausgearbeitet wurde, ein Vorschlag, ein Entscheidungsvorschlag, der da eben präsentiert werden soll. Und da ist so eine tatsächlich auch ausgesprochene Unsicherheit da, wie gehe ich mit meinen Stakeholdern um? Im Sinne von, was ist denn jetzt der nächste richtige oder / wahre Schritt, den wir jetzt gehen sollen, von den drei Entscheidungen, die ich dir da vorlege. Das, was ich da sehe, vor allem Konstruktivismus in Organisationen, ist der Umgang mit verschiedenen Persönlichkeiten und dadurch auch nochmal wieder zu gucken, was ist es denn eigentlich, was der andere gerade für eine Wahrheit hat? Also was ist denn das, was der andere gerade sieht? Ich zeige ihm eine Präsentation, ich spreche auch darüber, es sind vielleicht sogar Bilder mit drin, aber was ist es, was der andere da gerade draus macht? In Hinblick auf, mit welcher Stimmung ist er in seine Präsentation oder in dieses Gremium auch reingekommen? Welche Rolle hat der selbst inne? Ne? Je nachdem, in welcher Rolle du bist, guckst du auch ganz anders auf die Dinge. Und ich habe das Gefühl, also das ist ein Beispiel von diesen Gremienpräsentationen, und diesen Unsicherheiten, die da entstehen, weil am Ende weiß ja keiner, was jetzt der wirklich richtige Schritt ist. Du kannst es nicht vorhersehen. Wir reden immer von komplexen Umfeldern. Genau das ist es ja. Ich kann eigentlich nichts mehr vorhersehen. Vieles ist die Glaskugel. Dass es dann darum geht, Menschen darin zu befähigen, das ist zumindest mein Gedanke, gut miteinander umzugehen und Kommunikation bzw. Gespräche zu führen, ohne sich zu sehr darauf oder in Unsicherheit bringen zu lassen, wenn da mal vielleicht eine andere Meinung kommt, eine Kritik kommt, ob konstruktiv oder nicht konstruktiv, ne? Also, dass dieser Umgang immer, doch wichtiger wird, weil man sich sonst total zerfranst in Möglichkeiten, die man hat. Und da sind wir eigentlich wieder wie bei Produkten, Dinge, die entwickelt werden müssen, mit denen ja dann Unternehmen auch Geld verdient. Also was ist es, was wir als nächstes machen? Und das erlebe ich ganz oft, dass da so eine fast schon Unfähigkeit entsteht zu teilen, weil man sich in den Gesprächen, bei denen es um Entscheidungen geht, so zerfranst oder so uneins ist, dass es zu keiner Entscheidung kommen kann. Und da glaube ich, ist das Thema Befähigung im Sinne von Konstruktivismus, im Sinne von Umgang in Gesprächen, Kommunikation, doch nochmal eine ganz wichtige Angelegenheit. Also wie nimmst du das denn wahr bei euch, wenn du jetzt gerade Gespräche führst, vielleicht auch in Kontexten, in denen es eben nicht ganz klar ist, wo man hingehen soll, weil es so viele verschiedene Möglichkeiten gibt? Ich denke mal gerade bei der Metafinanz, ihr habt ja unheimlich viele Möglichkeiten, eure Organisation auch zu gestalten oder auch Möglichkeiten, bei euren Kunden eben auch zu agieren. Wie geht ihr damit um? Wie finden sich da Entscheidungen, wenn jeder, wie das Team selbst organisiert ist?
Ich würde sagen, da stecken ja zwei Komponenten drin. Die erste Komponente ist die Befähigung des Einzelnen. Mhm. Ich glaube, dass Konstruktivismus, das muss von jedem Einzelnen gelernt werden. Und schon alleine, wenn du nur einen drinne hast, der das nicht gelernt hat, wird es spannend. Mhm. Ja, meistens ist es so, dass die anderen das dann gut ausgleichen können. Aber ich sag mal so, ich glaube tatsächlich, es wird ein Zukunftsskill. Das andere ist, welche Methoden, Möglichkeiten, also ganz konkrete Dinge gibt es, die man zur Anwendung bringen kann, um eben diese Mehrperspektiven-Dimension zu unterstützen. Mhm. Und um bei Ersterem zu bleiben, die Befähigung des Einzelnen. Also was ich sehr, sehr stark erlebe, ist, dass es zwei unterschiedliche Dimensionen gibt, wo Menschen dran scheitern. Das erste ist die Bereitschaft, einer anderen Person zuzuhören und sich in diese auch hineinzuversetzen.
Ja.
Also es ist unglaublich. Also wirklich proaktiv auch zuhören. Mhm. Und also ich glaube, wenn wir das schaffen, sind wir schon ein ganzes Stück weiter.
Ja.
Und das zweite, was ich sehr, sehr stark erlebe, ist eine sehr innerliegende Angst vor dem Blick über den Tellerrand. Mhm. Weil viele natürlich durch ihr Weltbild Sicherheit gewinnen, klar. Mhm. Und natürlich sich jetzt in eine andere Perspektive hinein zu begeben, mal aus den Augen eines anderen zu schauen, kann unter Umständen bedeuten, dass man merkt, dass das, was man glaubt, das eigene Bild vielleicht gar nicht passt.
Mhm. Mhm. Und was mache ich dann daraus, ne? Mit der neuen Wahrheit, die sich mir da stellt, ja.
Genau. Und es gibt Leute, die nutzen das zur Reflexion und kommen dadurch weiter. Und es gibt welche, die das dann negieren und wo sich dann anfängt, halt wirklich eine Wut auch anzustauen. Mhm. Das geht ja wirklich dann so weit, wenn man jetzt auch quasi auf die aktuelle Situation der Welt schaut, wo man fast gar nicht mehr diskursfähig ist. Wie kann man da vorgehen? Also was ich gerne mache, ist Konfrontation mit andersartigen Realitäten. Das kann entweder durch denjenigen bewusst geschehen oder auch durch andere herbeigeführt sein. Ich sag mal so klassische Sachen, man geht auf Reisen, man liest Bücher, vielleicht Dinge oder spricht mit Menschen, die wirklich aus ganz anderen Bereichen kommen, probiert Neues aus. Und hier braucht es oft irgendwie jemanden, der denjenigen an die Hand nimmt und dieses bisschen Sicherheit in diese neue, unbekannte Welt einfach mitgibt. Ne? Ich glaube, helfen tut auch, vor neuartige Problemstellungen gestellt zu werden und diese mit anderen gemeinsam zu lösen, wo man wirklich davor steht und sagt, ich kann es alleine nicht lösen, ich brauche hier einfach mehr. Ne? Und ja, um den ersten Fall quasi Leute, die nicht zuhören können, also ich glaube, da gibt es tatsächlich nur eins, dass diejenigen, denen nicht zugehört wird, aktives Feedback denjenigen geben. Ansonsten wird sich da nie was tun. Und zu dem anderen Punkt, so Methoden, also da habe ich ja schon wahnsinnig viel erlebt und bin ja selber auch ein total neugieriger Mensch, der immer gerne alles ausprobiert und bin totaler Fan auch der Design Thinking Methode, wo ich bei dem letzten Workshop zum Beispiel war ich mal quasi in einem Supermarkt shoppen aus der Perspektive eines Kindes. Das ist so spannend, einfach mal zu erleben, wie viel anders das eigentlich alles ist, ne?
Ja.
Oder ich weiß nicht, ich bin zum Beispiel totaler Fan von Pixar. Dem Unternehmen, weil die ja auch von ihrer Kultur wahnsinnig weit sind und die das ja auch sehr stark in ihren Filmen verarbeiten, die dann zum Teil erzwungene Rollenwechsel vollführen, wo im Prinzip einer quasi in dem Körper eines anderen landet. Das ist ein ganz häufig verwendetes Motiv. Und was das mit den Leuten macht, also im Film und wie man quasi selber daraus sehr, sehr viel mitnehmen kann. Ne? Nur mal so als ein paar Beispiele. Und eins gebe ich noch mit, das fand ich nämlich sehr, sehr spannend. Das war im Kontext Berufsfindung.
Okay.
Wo es jetzt mittlerweile auch schon Startups gibt, die es ermöglichen, dass man über eine virtuelle Reality-Brille in den Job reinspringt und einfach mal erlebt, wie sich das anfühlt, also in diesem Bereich zu arbeiten.
Ach so, abgefahren. Das habe ich ja noch nicht gehört, okay.
Na, also ich glaube, an Methoden mangelt es da nicht.
Vor allem, wie man das dann simuliert, ne?
Ja, aha. Mhm. Also es ist ein sehr, sehr breites Feld, wie du siehst, wo man ansetzen kann und auch muss.
Ja, definitiv. Ich habe heute erst mit jemandem gesprochen vom Kunden, die machen, also das ist ja immer auch eine Frage der Zeit, ne? So, das ist ja das Hauptmotiv, was dann, oder das Hauptargument, muss man eher sagen, was dann ganz oft dann nochmal hergezogen wird. Wir haben ja keine Zeit, um all das zu tun. Ich denke, da liegt auch da, ne, wieder natürlich ein Stück Wahrheit drin, weil man ja schon auch als Organisation jetzt im unternehmerischen Sinne unter Druck gerät, im Sinne von nicht nur Strukturen zu verändern, die es einen dann auch ermöglichen, wirklich anpassungsfähig zu sein, in welcher Weise auch immer, sondern eben auch inhaltlich die Dinge so anders zu machen, also teilweise andere Produkte auf den Markt zu bringen, die man vorher nur in kleiner Weise gemacht hat oder eben dann auch noch gar nicht gemacht hat. Also ich denke schon, dass da durchaus das Thema Zeit eine Rolle spielt, beziehungsweise Geschwindigkeit auch, ne? Wie schnell bin ich da? Das, was aber eben zurückzukommen zu dem Gespräch mit dem Kunden, wo ich angefangen habe, was die machen, ist, sie haben gesagt, sie machen jetzt eine Stunde im Monat, das ist ja wirklich nicht viel, möchte man meinen, ne? Eine Stunde im Monat, wo sich die Führungskräfte des jeweiligen Bereichs eben zusammensetzen, die gönnen sich eine Stunde, um jeweils von ihrem agilen Coach eine kleine Befähigungsinspiration oder einen Impuls mitzukriegen. Was die gemacht haben, ist ein Impuls zum aktiven Zuhören. Da geht es nicht um große Dinge, um Themen wie wir müssen ganze Modelle durchackern oder Skalierungsmodelle verstehen, sondern es geht wirklich um die Befähigung jedes Einzelnen und zwar zusammen. Also dass es nicht so ist, dass man jetzt als Führungskraft dahingestellt wird im Sinne von, du musst noch viel lernen, weil das kannst du noch alles nicht, sondern es geht darum, gemeinsam die Dinge zu lernen. Das fand ich total charmant zu sagen, auch im Kleinen kann ich unheimlich viel machen, ohne große Befähigungsprogramme eben auch laufen zu haben, um jedem immer wieder mal so einen Impuls zu nehmen. Nicht zu nehmen, sondern eben zu geben. Also das fand ich auch eine ganz schöne Geschichte. Was du vorher jetzt gerade gesagt hast, ich hoffe, ich kann den Faden nochmal gut aufgreifen. Das war, glaube ich, das Thema Produktivität. Bin mir nicht mal ganz sicher, ob du das so auch angesprochen hattest, aber das ist noch ein Gedanke, den ich gerne jetzt nochmal fallen lassen würde. Also ich nehme das so wahr, dass Menschen, die unter Druck sind, und gerade sind wir zumindest in unserer Firma in sehr vielen Umfeldern unterwegs, wo echt der, auf gut Deutsch gesagt, der Druck im Kessel ist, ja, aufgrund der Geschichten, die ich auch vorher eben gerade auch genannt habe. Und dass es dann schon auch noch schwerer fällt, sich auf den anderen einzulassen. Weil du brauchst ja eine gewisse, naja, Kapazität, eine gewisse Art von Ressource, Energie, die dich überhaupt auf andere Wahrheiten, auf andere Perspektiven blicken lässt, die dich wahrnehmen lässt, dass der andere vielleicht sogar gerade die Augenbrauen zusammengezogen hat, dass du darauf eingehst, nochmal nachfragst, hast du jetzt einen Einwand oder ne, was ist gerade dein Gedanke, sprich mal aus. Also dass es da immer schwieriger ist und da stelle ich mir die Frage, wie geht man damit um? Also wie kriegt man praktisch eine immer wieder Entschleunigung auch in die Organisation, an verschiedenen kleinen Stellen, um überhaupt dahin zu kommen, zu dem Punkt oder in die Situation, in dem Moment, dass ich gerade die Energie habe, mich auf den anderen einzulassen. Ja, also dass die Beziehungsebene da noch stimmt. Wie nimmst du das wahr, also sowohl bei den Kunden als auch bei euch, wie da Stress oder auch der Druck im Umgang mit all dem, was da an Veränderungen auch passiert, wie der sich auswirkt auf die Beziehung zwischen Menschen beziehungsweise natürlich auch auf die Zusammenarbeit.
Also ich glaube tatsächlich, das ist einer der zentralen Punkte, die im Prinzip ein Weiterkommen genau in dieser Dimension so stark verhindern, weil die Unternehmen, so wie ich es erlebe, sind halt wirklich von oben bis unten vollgestopft mit Arbeit. Mhm. Und dieses dauerhafte Beschäftigtsein und immer was tun zu müssen, also das ist irgendwie so ein Mantra der heutigen Zeit. Wer nicht busy ist, der schafft da nichts. Das Spannende ist, wie kann man darauf reagieren? Wie kann man sowas hinbekommen? Und ich glaube, was es braucht, sind da Inseln, die so wertgeschätzt werden, dass sie in der Priorität so weit oben sind, dass sie eben nicht vom Operativen weggebügelt werden. Und also ich versuche quasi bei meinen Kunden auch diese, ich nenne es immer so Denkinseln oder auch Reflexionsinseln. Ich will jetzt gar nicht mal in Richtung Retro gehen, wo man ja wieder drauf schaut, okay, was ist passiert, was können wir besser machen, ja, sondern wirklich Freiräume zu geben, wo man sich über gewisse Fragen auch mal austauschen kann, immer zusammen mit anderen, weil alleine ist das immer irgendwie sehr, sehr merkwürdig. Mhm. Und es entstehen dann so wahnsinnig wertvolle Diskussionen, Ansichten, die was machen mit den Menschen. Ich glaube, die Angst der Unternehmen ist oftmals, dass es halt das nicht wert, also das heißt immer, es ist nichts Produktives dabei rausgekommen.
Ja.
Aha. Und das finde ich immer ganz, ganz schlimm, diese Aussage, weil klar, es ist jetzt nichts Greifbares, Produktartiges oder ein Konzept oder irgendwas, aber man hat den Menschen auf eine ganz andere Ebene gebracht. Und wenn man das mal beziffern würde, diesen Wert, was das schafft, also das ist doch vielfach mehr, als wenn jetzt wieder irgendein Konzept, sage ich mal, entwickelt wurde, was dann doch wieder irgendwo im Schreibtisch landet.
Ja, ja, ja.
Was ich wahnsinnig interessant finde, an dem agilen Wandel oder dem Verständnis, wozu man das Ganze macht. Das heißt immer schneller werden, immer nur schneller. Mhm. Time to market, immer nur schneller. Für mich hat Agilität nicht unbedingt notwendigerweise nur was mit Schnelligkeit zu tun, sondern vor allem eben durch diese ganzen neuen Dimensionen mit vermehrter Kreativität und vermehrter Innovation. Mhm. Und ich habe immer noch nicht verstanden, was es hilft, etwas Bekanntes noch schneller an den Markt zu bringen. Mein Verständnis ist, dass die Unternehmen, die erfolgreich sind, neuartige Dinge auf den Markt bringen und nicht nur anderen Unternehmen hinterherhängen oder hinterherrennen. Und genau dafür braucht es Raum für Kreativität, um neue Dinge auch auszuprobieren und zu experimentieren. Ich habe ab und an einfach das Gefühl, dass die agile Transformation missverstanden wird und aus dem alten Paradigma heraus vorangetrieben wird, um die Maschine noch schneller rödeln zu lassen. Mhm. Auch wenn dieses Bild des Motors quasi immer wieder hochkommt,
ja,
an manchen Stellen.
Ja.
Also ich finde es wahnsinnig schade. Ich glaube, dass man da wirklich ganz aktiv in die Diskussion gehen muss, gerade auch in solchen Denkräumen, wo mal Zeit dafür ist.
Ich habe das Gefühl, dass es auch was mit Wahrheiten zu tun hat, warum das so schwierig ist, was du gerade beschreibst, beziehungsweise mit nicht vorhandenen Wahrheiten. Also du hast ja vorher auch gesagt, ne? Also es lässt Leute auch unsicher werden, wenn sie nicht mehr wissen, wenn ich die Wahrheit jetzt loslasse, eine Rolle loslasse, ich nenne es jetzt mal Mitgliedschaft in einem Team vielleicht loslasse, überhaupt Teamkonstrukte loslasse, was ist denn dann? Ja, ich glaube, da ist der Mensch schon ein sehr starkes Komfortzonenwesen im Sinne von, das ist ja auch normal, ne? Man möchte eine gewisse Stabilität, eine gewisse Sicherheit auch für sich haben. Was ich da bemerke, ist, dass es, wenn man das jetzt mal skaliert denkt, das Thema Wahrheiten und was ist denn jetzt meine nächste Wahrheit, also was ist dann meine Perspektive, auf gut Deutsch gesagt, wenn man das skaliert auf eine Organisation denkt, dann fehlt da ganz oft aus meinem Erleben heraus eben genau diese Art von Vision, wie man es so schön nennt. Ja, ich glaube, das ist auch ein Wort, da manchmal traue ich mich schon gar nicht mehr, das auszusprechen. Aber am Ende geht es genau darum, eben nicht sich einem Markt zu stellen oder sich von einem Markt beeinflussen zu lassen, der einen immer nur treibt, ja, also immer das Gefühl gibt, man ist der Getriebene als Organisation, sondern dass man selbst das gestaltet und sagt, okay, wir wollen an einem bestimmten Punkt, wir müssen uns vielleicht verändern, das wissen wir, aber was ist das, was wir uns als Perspektive geben? Was bieten wir an? Wir bieten kein schnelleres Produkt an, ne, die Maschine, die immer schneller läuft, sondern die kann vielleicht etwas, was es noch nicht gibt. Und vielleicht weiß auch noch keiner davon, dass es das irgendwann vielleicht braucht, ja. Aber wir denken dahin. Und solange das nicht da ist, und das ist auch so meinem Erleben aus meinem beruflichen Alltag heraus, überall da, nehmen wir es jetzt mal positiv, überall da, wo das da ist, wo eine Vision da ist, wo ein Team auch weiß, oder auch eine gesamte Organisation, wo es hin möchte, was ist denn mein Mehrwert, ja, was ist mein Nutzen, den ich stiften kann als Team gegenüber der Organisation oder aber auch einer Organisation gegenüber dem Markt, ja, gegenüber meinen Kunden, was ist es denn genau, dass es dann sehr viel leichter fällt, auch zu sagen, okay, wir machen genau diese Denk- oder Impulsräume auf, wo wir diese Kreativität und Innovation ganz bewusst auch erlauben, weil das ja auch ein Schritt, ein ganz ja konkret eingeplanter tatsächlich Schritt ist, um dann zu unserem Ziel zu kommen. Und überall da, wo das eben nicht vorhanden ist, also wo man sich mehr damit beschäftigt, sich verändern zu müssen, also noch, sage ich mal, in diesem Druck inne ist, wo man einfach nur Bewusstsein darüber hat, okay, wir müssen uns verändern, aber wir wissen eigentlich noch gar nicht, was ist, was kommt denn dann, wohin, ja, dass es da umso schwieriger fällt, sich von dem praktisch loszureißen, was man hat und dann eigentlich eher im Sinne von Effizienzdenken, nicht Effektivitätsdenken, versucht, da Geschwindigkeit aufzunehmen oder eben etwas schneller zu gestalten, etwas noch effizienter zu gestalten, aber es nicht dahingehend zu beleuchten, ob das wirklich noch ein Angebot ist, was ein Markt oder der Markt der Zukunft tatsächlich noch annehmen möchte. Ja, also ob es da zukünftig noch eine Nachfrage dazu geben wird. Das finde ich ganz interessant, dass man da immer wieder zu dem Thema Why hinkommt, wenn man mal diesen Golden Circle, ja, diesen Bekannten da nimmt, dass es immer um den Kern geht. Also dass wer da nicht vorbeikommt, gefühlt immer wieder an eine Baustelle kommen wird. Im Sinne von, wir haben kein gemeinsames Verständnis davon, was kommen soll. Deswegen wissen wir auch nicht, worin wir eigentlich investieren sollen. Ne? Und das ist für mich gefühlt auch das Thema Unternehmertum, das eben auch wirklich als Invest zu tätigen. Das ist ein Invest, den du tätigst. Der hat ganz oft keinen merklichen Outcome sofort in der Sekunde, sondern der kommt, aber der kommt halt später. So wie du es auch beschrieben hast.
Also es macht gerade auch noch was mit mir. Und zwar ist es ja auch sehr interessant in diesem Kontext mit dem Why und daran vorbeikommen, quasi sich auch zu öffnen gegenüber dieser Frage. Ich habe beispielsweise, das war auch ein sehr, sehr schönes Gespräch, wo es quasi auch mal darum ging, in einem Team quasi die BO da zu fragen, wie schaut es denn eigentlich aus mit dem ganzen Thema persönliche Entfaltung, Talente, quasi der eigenen Teammitglieder. Und dann war dieses geschockte Gesicht. Nee, also das Fass können wir nicht aufmachen.
Ja.
wo ich, also mal aus der Perspektive kann ich es auch total verstehen, weil da ist eine Verantwortlichkeit da, quasi diesen Teilbereich zu liefern. Und was, ich sag's mal ganz hart, was habe ich davon, wenn sich dann jemand entfaltet und merkt, der gehört hier gar nicht her?
Ja, klar. Ja,
so,
ja,
das ist eine große Fragestellung.
Ja.
Wohingegen, ich sag mal so, je nachdem, wo, wie viel Verantwortungsgefühl quasi auf welcher Dimension da ist, Dinge vielleicht ganz anders gesehen werden. Wenn man jetzt zum Beispiel sagt, im Sinne eines großen Unternehmens macht das vielleicht sogar Sinn, quasi die Leute auf die Themen zu lassen, die da den größten Drive haben, die größte Leidenschaft und quasi in einem anderen Bereich viel, viel mehr wirken können, als sie das vielleicht in dem eigenen können und dass es in Summe für das ganze Unternehmen viel, viel mehr bringt.
Ja.
Und
ja,
das kann man sogar ja auch noch über die Unternehmensgrenzen hinausdenken. Ich hatte ja zum Beispiel auch jemanden in meinem Team, der für sich eben dann auch irgendwann erkannt hat, Beratung ist nichts für mich und jetzt in einen ganz anderen Bereich eingestiegen ist und mega glücklich ist.
Okay.
Und ich muss halt auch sagen, also ich freue mich halt wahnsinnig, ne, weil es im Prinzip dann klar auf irgendeinem anderen Teil in dieser Welt jemanden gibt, der voll Elan da jetzt eben sich einbringt. Und das ist doch eine tolle Sache. Ne? Aber da erstmal quasi hinzukommen, loslassen zu können und auch damit umgehen zu können, dass man selber dann halt erstmal dasteht und sich natürlich um Alternativen irgendwie kümmern müsste, das ist dann halt einfach so.
Ja, und das ist aber, glaube ich, auch was einen ja trifft, ja, egal, ob du dich jetzt darum bemühst, Leuten, ich nenne es jetzt mal, in ihre Stärken auch zu begleiten oder nicht. Am Ende ist es ja das Thema der Fluktuation. Also ich glaube, du beschleunigst es eher, also das kann halt sein, ne? Nichtsdestotrotz wird der Zeitpunkt trotzdem, ich denke jetzt mal bei deinem Kollegen oder deiner Kollegin, später irgendwann mal eingetroffen sein. Ne, dass sie eher erkennt, das macht jetzt hier für mich in der Beratung keinen Sinn. Das heißt, du beschleunigst es eher und beschleunigst es dabei vielleicht im Sinne von positiv beschleunigend. Vielleicht findet ja derjenige in deiner Organisation einen anderen Ort, wo er sehr viel wirksamer sein kann. Und auch damit hast du, dann sind wir eigentlich schon wieder bei dem Thema der Beschleunigung von Geschwindigkeit, aber eher in einer qualitativen Art und Weise. Und weniger in der Quantität im Sinne von, wie viele Leute habe ich und wie viele gehen davon, ne? Also nur die reine Fluktuationszahl sich da anzugucken. Finde ich ein schöner Abschluss auch wieder, um die Kurve wieder zu kriegen zum Thema der Wahrheiten. Wir haben ja angefangen von Wahrheiten von dir, wie du das aufgefasst hast, wie du das auch empfunden hast jetzt mit dem Wegfall von auch einer Rolle, ne? Dann hin zu der Wahrheit im Sinne von der Organisation. Was bedeutet das eigentlich, eine Wahrheit für sich als Organisation auch zu finden? Am Ende ist das nichts anderes als ein gemeinsames Verständnis, muss man ja auch sagen, ne? Also wir setzen uns zusammen, das ist ja genau das eines, eigentlich ein Refinement, wenn man so sagen möchte. Das ist nichts anderes als das. Wir setzen uns zusammen, wir etablieren gemeinsames Verständnis von dem, wo es hingehen soll. Und dann fällt es auch jedem Einzelnen, glaube ich, wieder leichter, eben diese Wahrheitsräume für sich auch zuzulassen. Und dann kommen wir tatsächlich in eine sehr viel größere Qualität, so meine Vorstellung zumindest, ne? Man weiß ja nie, was kommt, Offenheit gegenüber Wahrheiten, in ein Verständnis von qualitativer Zusammenarbeit auch, die Freude macht und die auch aber produktiv ist, ne?
Mhm, definitiv. Und ich hätte da auch noch einen Punkt, ich habe neulich mal gehört, da wurde davon gesprochen, dass es nicht nur eine Zukunft gibt, sondern viele Zukünfte.
Okay, ja, das fand ein ich neues Wort, schön.
Und ich fand das wahnsinnig spannend, weil es ja eben genau wieder diese mehr Perspektiven zeigt. Und ich hatte mir dann aber die Frage gestellt, klar gibt es diese mehreren Zukünfte, aber ich sag mal so, irgendwann werden diese mehreren, es kann ja nur eine, also eine Art geben, wie etwas geschieht.
Ja, ja.
Und das Interessante ist, dass wenn man es schafft, eben durch diese Mehrperspektiven, diese unterschiedlichen Zukünfte oder Zukunftsvisionen zu einer zu machen, ich glaube, erst dann kann es überhaupt funktionieren, dass im Prinzip alle dann gemeinsam diese eine Zukunft gestalten, so wie du es schön gesagt hast, dass dieses gemeinsame Bild existiert, wohin man eigentlich gehen möchte, wofür man das eigentlich tut. Und solange man es eben nicht schafft, dass zu Gemeinschaften, wird auch ein gezieltes Wirken nicht möglich sein. Und deswegen ist auch tatsächlich meine These, dass die Unternehmen, die es eben nicht schaffen, Konstruktivismus, sag ich mal, auch als neues Denkmuster oder als neues Paradigma einzuführen, früher oder später wahrscheinlich nicht mehr am Markt zu finden sein werden.
Mhm. Schöne abschließende Worte. Mit der Aufforderung gleichzeitig Leute, Konstruktivismus einbinden verschiedenster Wahrheiten, generiert Vielfalt und die brauchen wir, um anpassungsfähig zu sein, um uns das auch mitzunehmen, mit Blick auf all das, was da kommt, was wir wissen, was wir aber vornehmlich vielleicht auch noch nicht wissen. Was ja auch wieder schön ist, überraschend, ne? Also es wird ein Leben der Überraschungen werden, genau. Nadine, ich danke dir vielmals für das Gespräch. Ich habe das Gefühl, da könnte man noch 2 Tage darüber sprechen. Vielleicht machen wir einfach nochmal zu einem anderen Thema, was ja sich dazu wieder angrenzt. Da gibt es wahrscheinlich vielfältige, gerne nochmal ein weiteres Gespräch. Ich danke dir aber schon mal für die letzten 40 Minuten. Ich gucke gerade auf die Uhr. Habe mich total gefreut, mich mit dir darüber zu unterhalten. Dankeschön.
Mir ging es ähnlich. Vielen, vielen Dank dir.